Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Wie ist das bei euch? Seid ihr eher Eulen oder Lerchen? Wie tickt eure innere Uhr so? Also meine, die ist zum Glück offenbar ziemlich flexibel. Ich arbeite oft auch nachts und habe das Riesenglück, dass ich immer gut schlafen kann, wann ich will und auch wo ich will. Aber das geht vielen anderen eben nicht so. Dass wir eine Art innere Uhr haben, das mag uns irgendwie logisch und selbstverständlich klingen heutzutage, aber das ist noch gar nicht so lange klar. Ich bin Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal und ich entführe euch jetzt in die Welt der Zeit und des Schlafs.
Auch wenn heute der Biorhythmus als natürliche Eigenschaft erscheint, ist die Idee einer inneren Uhr ein relativ neues, ein durch und durch modernes, wenn nicht gar postmodernes Phänomen. Wissenschaftler träumen in den 1920er Jahren von einem beschleunigten Schlaf, von einem reduzierten Schlaf, von einem Schlaf, der in die rationalisierte, in die technisierte Welt passt. Erst seit den 1960er, 70er, 80er Jahren konnte sich die Vorstellung von der biologischen Uhr in der Wissenschaft, in der Arbeitswelt, vor allem aber auch in Alltagsdiskursen über das Leben, über den Schlaf, über die Leistungsfähigkeit und auch über das Lebensglück durchsetzen. Das Leben gegen die Uhr macht Nacht- und Schichtarbeit zu einer wachsenden Herausforderung und Gesellschaft und Arbeitswelt mussten neue Wege entwickeln, dieses Leben humaner zu machen. Das zumindest war die Hoffnung der 70er und 80er Jahre.
Tja, hat sich diese Hoffnung erfüllt? Jein, kann man sagen. Warum, das hören wir gleich im Vortrag. Die Zeithistorikerin Hanna Ahlheim, die macht mit uns eine Tour durch die Geschichte der Erforschung und der Vermessung des Schlafs und damit auch die Geschichte des Menschen, der sich zuerst der Uhr unterwirft und dann die innere Uhr entdeckt. Ja, und damit auch eine neue Vorstellung von unserem Körper, unserem Lebensrhythmus und auch ja Lebensglück entwickelt. Sehr, sehr spannend. Unter anderem lernen wir gleich das Schlaftracker. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch benutzt. Ich tue es teilweise. Ja, dass Schlaftracker eigentlich eine Erfindung des Militärs sind, um Soldaten zu überwachen. Aber hört gleich selbst. Kurz wie immer noch ein paar Infos zum Vortrag. Der Titel lautet »Die Vermessung des Schlafs und das Zeitregime der Moderne«. Gehalten hat ihn Hanna Ahlheim, Historikerin und Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Gießen, am 30. November 2023 und hat damit die neue Reihe der Moster Lectures an der Humboldt-Universität zu Berlin eröffnet. Im Wintersemester 2023/24 läuft die nämlich unter der Überschrift Sleep Modes, Überwachen und Schlafen. Neben anderen Themen forscht sie zur Geschichte von Schlaf und Zeit. Und wenn ihr mehr zu ihr oder auch der Vortragsreihe wissen wollt, schaut auf unsere Seite oder in die Shownotes, wie immer gibt's da Infos. Ja, und wenn euch das Thema Schlaf noch mehr interessiert, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Von Deutschlandfunk Nova gibt's nämlich einen super Podcast zum Thema. Mehr dazu verrate ich euch gleich nach dem Vortrag. Viel Spaß jetzt erstmal dabei. Ja, und nicht wundern, als erstes geht es, komisch beim Schlafen, aber es geht um einen Fisch.
Der blinde Höhlensalmler, dieser Fisch, der in den lichten Pajon-Höhlen in Mexiko lebt, sei zeitlos glücklich, so titelte die Wochenzeitung Die Zeit 2014. Dieser Fisch hat sich nach den Erkenntnissen der Wissenschaft aus einem ganz zentralen Ordnungssystem der Welt also ausgeklinkt. Er hat seine innere Uhr, er hat seine biologische Uhr abgeschaltet. Der Salmler lebt in einem unterschiedslosen Zeitkontinuum und damit hat er, so heißt es in einem anderen Artikel, auch keine Zeit zum Schlafen. Er nickt lediglich in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal kurz ein. Die Selbstverständlichkeit, mit der so einem kleinen blinden Fisch mitten in Mexiko zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine von ihm ignorierte Uhr eingeschrieben wird, könnte dann doch erstaunen. Die Rede von der abgestellten inneren Uhr zeigt, welche Kraft die Vorstellung von der gemessenen Zeit inzwischen erlangt hat. Die Uhr, also ein hochpräzises, ein mechanisches Gerät, regelt in unserem Alltag heutzutage nicht nur Arbeit und Zeitpläne und Fahrpläne. Sie erscheint uns im populären Diskurs als eine Art von individuellem, von körperlichem Organ, das unser Leben ordnet. Etwas, was wir in uns tragen. Das Funktionieren der organischen Uhr ist wiederum ganz eng verknüpft mit der Fähigkeit zum Schlafen. Dafür steht auch dieser Fisch. Er ist eben nicht nur zeitlos, er ist auch schlaflos. In der Denkwelt des frühen 21. und auch des 20. Jahrhunderts sind die Vorstellungen vom Ticken der inneren Uhr und die von Zeit und vom Schlaf eng, und das möchte ich heute zeigen, auf ganz spezifische Weise miteinander verknüpft. Ich werde also heute über die Bedeutung von Zeit und Schlaf in der Ordnung der industriellen Welt nachdenken und diskutieren, wie denn eigentlich die abgestellte Uhr in den schlaflosen Fisch gekommen ist. Denn auch wenn heute der Biorhythmus als natürliche Eigenschaft erscheint, ist die Idee einer inneren Uhr oder einer biologischen Uhr eben ein relativ neues, ein durch und durch modernes, wenn nicht gar postmodernes Phänomen. Zwar haben Wissenschaftler schon seit dem 18. Jahrhundert über organische Uhren nachgedacht, vor allem von Tieren und von Pflanzen, aber erst seit den 1960er, 70er, 80er Jahren konnte sich die Vorstellung von der biologischen Uhr in der Wissenschaft, in der Arbeitswelt, vor allem aber auch in Alltagsdiskursen über das Leben, über den Schlaf, über die Leistungsfähigkeit und auch über das Lebensglück durchsetzen. Und gleichzeitig haben Experten eben immer wieder auch den Schlaf in dieser Zeit auf neue Weise erforscht, zu behandeln versucht und mit dieser Uhr verknüpft. Wir beginnen heute die Geschichte im frühen 20. Jahrhundert, in den 1920er Jahren, zu dieser Zeit, so meine These, setzte sich eine für das 20. Jahrhundert letztlich prägende Chronologik durch, die das Verständnis von Körperrhythmen prägte. In einem zweiten Teil möchte ich dann skizzieren, wie Wissenschaftler im 20. Jahrhundert versuchten, Körperzeiten von Tieren, Pflanzen, aber eben vor allem von Menschen zu vermessen und zu erfassen. Bevor wir dann in den letzten beiden Teilen diskutieren können, in welchen Kontexten das Wissen um Schlaf, das Wissen um Biorhythmus, um innere Uhren überhaupt an Relevanz gewann. Ich hoffe, dass ich an diesem für Historikerinnen und Historiker immer noch etwas speziellen Thema auch ein Licht werfen kann auf die Mechanismen, die Strukturen, die Konflikte moderner Gesellschaften, in diesem Fall vor allem der deutschen und US-amerikanischen Gesellschaft, und dass wir auch diskutieren, welches Bild vom Menschen sich diese Gesellschaften eigentlich machen im 20. und frühen 21. Jahrhundert. Und nicht zuletzt können wir vielleicht auch nochmal dann im Anschluss auch darüber nachdenken, warum ist eigentlich der Fisch so glücklich, wenn er zeitlos ist? Wir steigen aber ein in unsere Geschichte von Zeit und Schlaf mit einem Blick in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit, also in den 1910er, 1920er Jahren, so mein Argument, entstand eine für die folgenden Jahrzehnte prägende Chronologik des Schlafens. Die Zeitstruktur der Gesellschaft war in der Wahrnehmung der Zeitgenossen seit dem späten 19. Jahrhundert grundlegenden Wandlungen unterworfen. Vor allem in der modernen Großstadt, also dem paradigmatischen Ort der Moderne, hatte sich ein neuer, ein moderner Rhythmus entwickelt, der dem Rhythmus der Natur und auch dem Rhythmus des menschlichen Organismus, des Körpers erstmal fremd zu sein schien. Dieser Rhythmus folge, Zitat, unmittelbar der rücksichtslosen, objektiven Maschinenbewegung, so formulierte etwa der Soziologe und Philosoph Georg Simmel. Doch es war nicht nur dieser rücksichtslose Rhythmus der Maschine, vor allem in den Fabriken, die beispielsweise hier in Berlin mitten in der Stadt entstanden und arbeiteten und pulsierten. In der Großstadt schien sich am Ende des 19. Jahrhunderts auch die Grenze zwischen Tag und Nacht aufzulösen. Man begann, die Innenstädte zu beleuchten. Elektrizität hielt Einzug in die Stadtzentren, aber beispielsweise auch in die Fabrikhallen. Spätestens mit der Erfindung der Wolfram-Glühbirne konnte man auch billig Fabriken beleuchten. Nachts konnte jetzt also gearbeitet werden, nachts konnte auch gefeiert werden. Nachts konnte man sicherer durch die Straßen gehen, weil die Nacht zum Tag geworden war. Gleichzeitig, auch das sorgt dafür, dass Rhythmus auf eine bestimmte Art und Weise zum Thema wird in der Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Hatten sich neue Kommunikationsmittel entwickelt und neue Fortbewegungsmittel, die die Welt enger zueinander brachten. Wir haben die Eisenbahn, wir haben Telegrafen, Zeit und Raum werden neu geordnet. Und wir haben auch, wenn man an Städte denkt, ganz neue Strukturen, die synchronisiert werden müssen. Der Fahrplan ist eines der Beispiele dafür, wie Gesellschaften anfangen müssen, sich neu zu organisieren, sich nach Zeitplänen, nach Zeitstrukturen zu organisieren. Und dieses komplexe Mit- und Ineinander ganz unterschiedlicher Rhythmen war eben geregelt durch die Key Machine der Moderne, wie Lewis Mumford es nannte, die Uhr. Die Uhr ist das überindividuelle Zeitmuster, was all diese Rhythmen zu fassen und zu synchronisieren versucht. Die Uhr entwickelte also in immer mehr Bereichen der Gesellschaft Orientierungsfunktion, aber sie veränderte eben auch, und das möchte ich jetzt zeigen, die Wahrnehmung von Körperfunktionen, die Wahrnehmung von Bewegung, die Wahrnehmung von Körperrhythmus. Und bekannte Beispiele für die Anwendung von neuen Chronologiken, von urgesteuerten Logiken auf den Körper, sind die Zeit- und Bewegungsstudien, die etwa Frank und Lillian Gilruth in ihrem Betterment Room betrieben. Und der heißt eben nicht umsonst Betterment Room, das Labor, was sie bauen. Ganz im Sinne des Scientific Management brachten sie in diesem Raum Arbeitsbewegungen mit Hilfe von neuen Medien wie Film und Fotografie in eine Chronologik. Es ging also darum, in diesem Betterment Room das Verhältnis von Bewegung pro Zeiteinheit zu optimieren und dabei auch einzelne Arbeitsschritte nicht nur zu optimieren, sondern auch zu erleichtern und zu intensivieren. Also das Ziel dieser Studien war, eine optimale Leistung von Bewegung, von Arbeitsleistung pro Zeiteinheit erstmal zu ermessen und dann eben auch zu organisieren. Wir sehen hier, das sind Stechkarten, also die Arbeit besteht darin, dass eine Karte in eine Maschine gesteckt werden muss und es wird hier eben gemessen, wie diese Bewegung abläuft, wie viel Zeit sie braucht, wie sich das Verhältnis von Bewegung zu Zeit verändert, wenn man die Arbeitsvorgänge anders organisiert, neu organisiert. Und in dieser Situation, in der also Zeiteinteilung und Zeitmanagement wichtiger wurden, entwickelten Schlafratgeber und Schlafexperten auch eine neue Sicht auf den Lebensrhythmus und den, sie nennen das das Auf und Ab des Schlafens, das Auf und Ab von Wachen und Schlafen. Während lange Zeit eben kosmische Rhythmen von Tag und Nacht als Zeitgeber für Schlaf gegolten hatten, dachten Experten jetzt Schlaf losgelöst von den Rhythmen der Natur. Also in einem neuen Kontext, in einem neuen Raum, losgelöst von der Natur. Zitat: Die Periodizität von Schlafen und Wachen können wir willkürlich verkehren. Wir können zu Nachtwachenden und Tagschläfern werden. Das träumte etwa 1923 der Psychiater und Neurologe Ernst Siemerling. Der Mensch sei, das behauptete der Sozialreformer Max Grünewald 1930, Zitat, bisher nur aus Zweckmäßigkeit und sozialer Übereinkunft dem Wechsel von Tag und Nacht gefolgt. Wenn es aber Beruf oder Pflicht bestimmen, so argumentierte Grünewald weiter, so könne der Mensch auch am Tage schlafen und nachts tätig sein, und zwar meist ohne jede Störung der Gesundheit. Der Mensch, das ist also die Idee, die in dieser Zeit entsteht, kann seinen Schlaf also selbstbestimmt verschieben, an den Rhythmus der Technik anpassen, optimieren, auf andere Zeiteinheiten verschieben, vor allem dann, wenn es galt, Arbeit zu leisten. Da zeige ich Ihnen auch gleich noch ein Beispiel dafür, wie das gedacht und gemacht wird. Doch auch die Schlafenszeit selbst, und das finde ich immer wieder sehr, sehr interessant, konnte effektiv als Arbeitszeit verstanden und beschrieben werden. Es galt nämlich, Schlafarbeit zu verrichten, und zwar möglichst rasch und effizient. Das war der Begriff, der damals auch genutzt wurde, die Schlafarbeit. 1925 blieben etwa an der George Washington University 8 Studierende wach, und zwar 60 Stunden lang wach. Sie haben in diesen 60 Stunden immer wieder Konzentrationsübungen gemacht und haben geschaut, ob sie denn noch arbeitsfähig sind. Autos parken war eine der Aufgaben, die sie erledigen mussten, während sie wach waren. Und das Ergebnis des Versuchs passte ganz wunderbar in die Idee der Effizienzsteigerung im Schlaf. Der Professor gab nachher an, some persons can sleep faster than others. Wunderbar, man kann also schneller schlafen und das kam auch in der deutschen Wissenschaft an. Mit ein bisschen Training kann man den gewohnten 8-Stunden-Schlaf um ganze 25% reduzieren und mit 26 Stunden Schlaf auskommen. Das war eine deutsche Vorstellung und es gab einen, Emil Lenk hieß er, glaube ich, der hat gesagt, naja, wir müssen einfach den Luxusschlaf weglassen und nur noch unseren Bedürfnisschlaf schlafen und dann sind wir schon bei 6 Stunden höchstens pro Tag. Bei fleißigen Menschen sei also, Zitat, Schlafarbeit umso rascher erledigt, je tiefer sie ist, so erklärte 1932 der Direktor des Physiologischen Instituts in Breslau, Hans Winterstein. Wer also schneller schläft, schläft effizienter. Wer tiefer schläft, schläft effizienter. Nicht zuletzt spielte dieses neue Nachdenken über Chronologiken von Schlaf und das Verhältnis von Schlaf und Zeit aber auch eine Rolle für die Beobachtung und Bewertung von normalem Schlaf. Ein Beispiel ist hier eine der ersten wichtigen Studien zum Schlaf, die in einem ersten Schlaflabore der Welt stattgefunden hat, und zwar in Pittsburgh am Mellon Institute for Industrial Research. Und zwar hat den Auftrag zu dieser Studie eine Matratzenfirma gegeben. Es ging nämlich in dieser Studie darum, wie oft man sich eigentlich pro Nacht bewegt. Da hat natürlich die Matratzenfirma Interesse dran gehabt, genau das zu wissen. Und in diesem ersten Schlaflabor ließen also die Wissenschaftler vom Mellon Institut 150 Testpersonen schlafen. Und interessanterweise finde ich, immer wenn man sich schon die Bilder anschaut, nutzen sie eben auch eine ganz, ganz ähnliche Technik, um hier Schlaf zu vermessen. Also sie fotografieren die Bewegungen des Körpers in der Nacht und setzen sie in Beziehung zur Zeit. Also auch hier haben wir eben Fotos von Bewegungen, die in Beziehung gesetzt werden zur Uhr, die daneben läuft. Das Ergebnis der Studien war für die damalige Zeit sehr überraschend. Man dachte nämlich, der beste Schlaf ist der, in dem man sich gar nicht bewegt. Es kommt raus, optimalerweise bewegt man sich bis zwischen 25 und 43 Mal in der Nacht. Wer sich öfter bewegt oder weniger oft bewegt, der schläft nicht effizient oder ist sogar krank, nervös, hysterisch oder ähnliches. Also wir haben hier eine ideale Anzahl von Bewegungen pro Minute auch für den Schlaf. Wissenschaftler träumen also in den 1920er Jahren von einem beschleunigten Schlaf, von einem reduzierten Schlaf, von einem Schlaf, der in die rationalisierte, in die technisierte Welt passt und sich eben auch einpassen ließ, bewusst einpassen ließ. Der Mensch schien in der Lage zu sein, sich über die lange als Natur verstandenen Regeln hinwegzusetzen und ein selbstbestimmtes, optimiertes Schlafregime zu etablieren. Die Idee vom zeitoptimierten Schlaf, würde ich behaupten, passt wunderbar zur terroristischen Fantasie einer zeitoptimierten Arbeit. Wir haben jetzt eben den zeitoptimierten Schlaf. In dieser Zeit entwickelt sich aber auch ein neues Konzept davon, wie denn dieser Schlaf und wie diese Schlafrhythmen und das Schlafbedürfnis eigentlich gesteuert werden. Und zwar entsteht in dieser Zeit, würde ich sagen, wird die Idee der biologischen Uhr konkreter formuliert und zum ersten Mal auch gemalt. Wir kommen also zu den Körperzeiten. Schon im 19. Jahrhundert beschäftigten sich vor allem Pflanzenforscher mit dem Zusammenhang von Schlaf und inneren Rhythmen von Lebewesen. Erste Experimente zum menschlichen Rhythmus führten dann vor allem die französischen Mediziner Toulouse und Pierron durch. Und Ausgangspunkt ihrer Studie war interessanterweise wieder die Arbeitswelt. Es gab damals die Erkenntnis, und die gilt auch bis heute, dass die Körpertemperatur bei gesunden Menschen im Laufe von 24 Stunden um ungefähr ein halbes bis ein Grad schwankt, dabei aber immer demselben Rhythmus folgt. Also unsere Körpertemperatur folgt einer bestimmten Kurve über den Tag hinweg. Und zwar hat diese Kurve das Maximum am Nachmittag, also unser Körper ist besonders warm, wenn er wach ist und arbeiten muss. Und das Minimum dieser Kurve liegt in der Nacht zwischen 2 und 6 Uhr, also wenn unser Körper auf Schlaf und einfach auf Ruhe ausgerichtet ist. Pierron und Toulouse haben jetzt sich dafür interessiert, was denn passiert, wenn der Mensch nachts arbeitet und tagsüber schläft, und haben dafür Bäcker und Krankenschwestern vermessen. Und ihr Ergebnis war damals sehr, sehr eindeutig. Heutzutage kann man diese Ergebnisse so, glaube ich, nicht mehr reproduzieren. Aber ihr Ergebnis haben sie sehr, sehr deutlich formuliert. Sie haben gesagt, bei Leuten, die nachts arbeiten und tagsüber schlafen, dreht sich auch die Körpertemperaturkurve um. Dann ist also plötzlich das Minimum am Tag und das Maximum in der Nacht. Also unser Körper reagiert darauf, wie wir Aktivität am Tag organisieren und verschieben. Also wir können unseren Körper beeinflussen. Daran knüpft dann ein Wiener Physiologe an, nämlich Josef Szymanski. Und der fragt ein bisschen anders. Der möchte nämlich wissen in seinen Experimenten, wie sich der Rhythmus von Wachen und Schlafen, von Aktivität und Ruhe über 24 Stunden sortiert, wenn Lebewesen eben keinen festen Zeitplan folgen. Also wenn sie nicht aufstehen müssen, zur Arbeit gehen müssen, abends ins Bett gehen nach sozialer Vereinbarung, sondern was passiert, wenn man diese Lebewesen einfach mal vor sich hin leben, schlafen und ruhen lässt. Und er baut dafür komplizierte Geräte. Also er vermisst die unterschiedlichsten Tiere. Hier oben sehen Sie eine Maus. Das hier ist, wenn ich es richtig sehe, ein Flusskrebs. Das hier ist ein Fisch, ein Hund und ein Säugling. Und er hat diese Lebewesen an sogenannte Aktographen angeschlossen, also an Geräte, die aufzeichnen, wann sie sich bewegen und wann sie ruhig liegen und sich nicht bewegen. Das sieht man dann auf Kurven auf Papier. Und Szymanski fand eben heraus, dass einige Tierarten ihren Schlaf ganz im Gegensatz zur weit verbreiteten Vorstellung vom Schlaf überhaupt nicht an einem Stück schliefen. Man stellt sich vor, man geht ins Bett, das Tier legt sich hin, es schläft, es wacht wieder auf, sondern über den Tag verteilt. Die schliefen polyphasisch, das war sein Begriff, ein Begriff, der auch heute noch in der Schlafforschung ganz, ganz wichtig ist. Und um diese Unterschiede klar machen zu können, hat er diese Diagramme gezeichnet und die nennt er organische Uhren. Also schon sehr, sehr nah dran an dem Konzept, was wir heute von biologischen Uhren haben. Und Sie sehen hier, dass das Tier, was ideal schläft, nämlich einen Schlafblock hat und einen Wachblock, ist der Kanarienvogel. Der schläft ein, schläft durch, wacht auf und ist dann wach. Dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Wir haben hier zum Beispiel die Ringelnatter, die bewegt sich fast immer und hat nur so anderthalb Stunden am Tag, in denen sie sich nicht bewegt. Und Sie sehen hier, das ist aufgeführt, also geordnet nach eindeutigen Blöcken und ganz, ganz polyphase schlafenden Tieren. Und das hier unten ist das Kaninchen. Das Kaninchen hat eigentlich überhaupt keine erkennbaren Ruhephasen mehr oder Aktivitätsphasen, sondern wechselt ständig zwischen Wachsein, Schlafen. Auch die weiße Maus, die graue Maus, das sieht sehr, sehr chaotisch aus. Und was eben Szymanski besonders irritiert hat, ist der Säugling. Der ist nämlich hier zwischen der Katze und der Tanzmaus zu finden. Also das Baby, was auf die Welt kommt, und das kennen diejenigen von Ihnen, die das schon durchgemacht haben, das schläft überhaupt nicht so, wie wir das gerne hätten in der Gesellschaft, sondern das kommt als polyphasisch schlafendes Wesen auf die Welt, schläft also in mehreren Blöcken über den Tag verteilt. Ganz offensichtlich, das ist Szymanskis Schluss aus dieser Studie, gibt es also etwas, was unseren inneren Rhythmus steuert, was in jeder Tierart anders ist, aber alle Individuen einer bestimmten Tierart teilen diesen Rhythmus. Also alle Mäuse schlafen gleich, alle Kanarienvögel schlafen gleich, alle Schlangen schlafen gleich. Und das ist das, was er mitnimmt, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn es diesen inneren Rhythmus gibt, wo kommt der her? Und die nächste Frage natürlich, funktioniert der wirklich unabhängig von der Welt da draußen? Also was passiert eigentlich mit den inneren Rhythmen, wenn die Lebewesen in die Welt da draußen kommen? Erstmal bleiben wir aber noch im Labor. Und zwar 1938 findet dieses Experiment statt, das berühmte Mammoth Cave-Experiment von Nathaniel Kleitman. Das ist der Vater der Schlafforschung. Also wer irgendwie mal sich mit Schlafforschung beschäftigt, der kommt um den nicht herum. Der hat die Bibel geschrieben über Schlafen und Wachen in den 30er Jahren. Und er hat dieses Experiment gestartet in einer Forschungshöhle seiner Universität in Chicago. Und wir sehen hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, es sind zwei Betten, denn er geht nicht alleine in diese Forschungshöhle, sondern er nimmt seinen Doktoranden mit. Auch sehr interessant. Die sitzen hier, Bruce Richardson und Nathaniel Kleitman. Und sie schlafen in diesen Betten, die stehen in Eimern, weil es so viele Ratten gibt in dieser Höhle, damit die da nicht ins Bett kriechen können. Und Sie sehen auch, an die Betten angeschlossen sind wieder genau dieselben Geräte, die auch Szymanski benutzt hat, nämlich Aktographen, die aufzeichnen, wann sich die beiden Herren im Schlaf bewegen. Höhle, das ist ganz, ganz wichtig, deswegen, da gibt es keine Temperaturschwankungen, da gibt es kein Tageslicht und die beiden erhalten in dieser Zeit auch keine Informationen von außen, wie viel Uhr es gerade ist in der Welt draußen, weil die Idee dieses Experiments nämlich ist, nicht etwa rauszufinden, wie die innere Uhr so tickt, wenn man ihr freien Lauf lässt, sondern die beiden wollen ihren inneren Körperrhythmus umstellen auf eine 6-Tage-Woche. Also die leben da drin einen 28-Stunden-Tag und eine 6-Tage-Woche und wollen rausfinden, ob ihr Körper das mitmacht. Ob ihr Körper also den Tag länger macht. Und zumindest bei Bruce Richardson ist das der Fall, der Körper macht den Tag länger. Der lebt am Ende, sein Körper lebt einen 28-Stunden-Tag und eine 6-Tage-Woche. Als die beiden da in die Höhle gehen, ist das noch so ein bisschen, ich glaube, die Rockefeller Foundation schreibt, das ist ja alles ganz interessant, aber wer braucht das eigentlich? Es ist ein Medienereignis, das Fernsehen kommt, das Radio berichtet, aber wozu braucht man diese Forschung eigentlich? Und bereits wenige Jahre später wird das relativ deutlich, wofür man die braucht, nämlich im Zweiten Weltkrieg. als in der US-amerikanischen Gesellschaft Millionen von Menschen in der Rüstungsindustrie arbeiten, die also wirklich nachts arbeiten und tagsüber schlafen müssen. Und auch die ersten Militärgeräte nutzen und bauen, nämlich U-Boote, in denen man möglicherweise ja tatsächlich den Tag ganz anders gestalten könnte. Das U-Boot und die Höhle sind sich sehr ähnlich. Sie sind abgeschlossen von der äußeren Welt. Kann man also in bestimmten Situationen möglicherweise Körperrhythmen effizienter organisieren und tatsächlich auch umstellen? Das ist das, was im Zweiten Weltkrieg spannend wird. Soldaten kämpfen mit Schlaf an der Front, im U-Boot, im Flugzeug. Überall wird dieses Thema zum Problem. Und das ist die Zeit, in der Nathaniel Gleitmann auch seine ersten Forschungsprojekte wirklich gut finanziert bekommt. Man braucht jetzt in dieser Ausnahmesituation Wissen über den Schlaf und Wissen über den Körperrhythmus. Das Konzept der inneren Uhr des Menschen, die regelmäßig in einem 24-Stunden-Rhythmus läuft, wurde dann allerdings zu Beginn der 1960er Jahre an einem ganz anderen Ort erforscht und auch bewiesen. So, es war erstmal das Statement, was die Wissenschaftler formuliert haben, nämlich in Bayern, in Erling-Andex. Und Sie sehen schon, das ist interessant, das ist wirklich eine deutsch-amerikanische Geschichte. Können wir vielleicht auch nochmal darüber diskutieren, warum ausgerechnet die Deutschen und die Amerikaner so fasziniert sind von diesen Rhythmusfragen. In Erling-Andex baut man Anfang der 1960er Jahre am MPI für Verhaltensphysiologie einen Bunker, den sogenannten Periodikbunker. Und unter anderem ist übrigens auch die US Air Force daran beteiligt, also auch da. Und die Raumfahrtforschung, die finanzieren den auch mit, diesen Bunker. Und in diesem Bunker finden jetzt Experimente statt. Insgesamt schlafen in diesem Bunker in den nächsten paar Jahrzehnten mehr als 400 menschliche Probandinnen und Probanden. Idealerweise bleiben die in diesem Bunker mehrere Wochen. Sie können jederzeit rausgehen, also sie sind da nicht eingesperrt, dann ist aber das Experiment für sie beendet. Und in der Regel sind das interessanterweise Studierende, die sich auf ihr Examen vorbereiten und sagen, habe ich endlich mal Ruhe, kann ich ja in diesem Bunker machen. Nutze dabei auch gleichzeitig der Wissenschaft. Der Bunker besteht aus zwei kleinen Apartments und jedes Apartment hat einen Wohn- und einen Arbeitsraum, ein Badezimmer und eine Küche. Was die Wissenschaftler hier rausfinden wollten, war etwas Ähnliches, was Szymanski mit seinen organischen Uhren versucht hat. Sie wollten den sogenannten freilaufenden Rhythmus isolieren. Die Frage ist also, wie funktioniert der menschliche Körper, der Körper des erwachsenen Menschen, wenn er keinerlei Zeitsignale, Zeitgeber erhält von außen? Deswegen ist dieser Bunker nicht nur temperatursicher und hat kein Tageslicht, sondern ist zum Beispiel auch magnetisch abgeriegelt. Also man versucht alles rauszuhalten, was Zeit signalisieren könnte. Die Leute haben keine Uhr, die Leute dürfen nicht Radio hören, die Leute dürfen nicht Zeitung lesen. Die kriegen sogar ihr Essen durch eine Schleuse. Also die müssen klingeln, wenn sie sagen, bei mir ist jetzt Mittag, ich brauche mein Mittagessen. Könnte ja sein, dass das mitten in der Nacht ist, je nachdem, wie ihr Rhythmus so funktioniert. Und die Idee ist, dass sogar der Anblick desjenigen, der ihnen das Essen bringt, ihnen ein Signal geben könnte, wie viel Uhr es da so draußen ist. Also wenn der völlig verschlafen ist, wüssten sie vielleicht, könnte Nacht sein. Also kriegen sie das durch eine Schleuse, um wirklich keinerlei Sichtkontakt zu anderen Menschen zu haben und um vollkommen in einem zeitfreien Raum zu leben. Die sollen trotzdem da einem Arbeitstag folgen. Und das ist auch interessant, wie der Tag aussehen soll. Man steht also auf, dann schaltet man das Licht an, dann frühstückt man, dann arbeitet man, dann isst man zu Mittag, dann arbeitet man, dann isst man zu Abend und dann schaltet man das Licht aus und geht ins Bett. So soll der Tag aussehen. Mittagsschlaf gibt es erstmal nicht, da fangen sie dann später mit an. Aber die Idee ist, wenn man diesen Tag lebt, wie lang ist der eigentlich, wenn man das 3 Wochen lang betreibt? Und sie finden raus, und das ist interessant, dass dieser Tag, den die Leute da leben, zwar nicht genau 24 Stunden lang ist, bei manchen ist er auch, ich glaube, es gibt der längste Mensch schläft, hat einen Tag von 48 Stunden, aber es gibt ein Mittelmaß, also in der Regel ist das ungefähr 24 Stunden, also um den Tag herum, zirkadian. Da kommt unser Begriff her, der zirkadiane Rhythmus, den Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Der kommt eben aus den 60er Jahren, als man feststellt, okay, der Tag des Durchschnittsmenschen ist ein bisschen länger als 24 Stunden lang. Das Interessante daran ist, finde ich immer wieder, dass die Forscher den Menschen ja letztendlich aus seiner Umwelt und aus seinem Leben vollkommen rausnehmen und in einen ganz und gar künstlichen Raum setzen, um da seine natürliche Körperzeit zu finden, in einem ganz und gar künstlichen Labor. Aber Die Idee ist, aha, wir haben jetzt rausgefunden, wie der sogenannte endogene Rhythmus funktioniert, also ein Rhythmus, der von innen kommt, der von innen gesteuert wird, für den man keine Zeitgeber von außen braucht. Dieser innere Rhythmus ließ sich wunderbar eben synchronisieren mit der 24-Stunden-Uhr an der Wand. Und man könnte sagen, dass damit eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also auf eine Art und Weise, die Key Machine der Moderne, also die Uhr, im Körper des Menschen angekommen ist. Wir haben etwas, was offensichtlich 24 Stunden am Tag in uns läuft. Zwar ist die beschriebene innere Uhr, Körperuhr, nicht ganz so rigide wie die mechanische Uhr, also sie lässt sich eben so ein bisschen schieben und ist flexibel. Aber eben auch der Organismus scheint jetzt eben Zeit zu messen und scheint auch Teil eines, wie auch immer, überindividuellen Zeitmusters zu sein. Ich möchte jetzt in den nächsten beiden Kapiteln noch zeigen, dass das Konzept der inneren Uhr auf bestimmte Art und Weise verknüpft war mit Konflikten und auch Entwicklungen in der industrialisierten Welt, die in erster Linie den Schlaf zum Problem werden ließen und damit eben auch diese innere Uhr. Und dieser Teil der Geschichte beginnt in Harrisburg, Pennsylvania im Jahr 1979 mit dem Blinken eines Alarmknopfes, also einer einzigen Lampe im Kontrollraum des Atomkraftwerks Three Mile Island. Am 28. März um 3 Uhr morgens zeigte dieses Alarmsignal auf dem Panel eine Beschädigung des Kühlsystems an. Die 4 Mitarbeiter, die im Kontrollraum saßen, reagierten zu spät. Und sie reagierten vor allem mit den falschen Maßnahmen und ihr Versagen zusammen mit der technischen Störung führte tatsächlich zu einer Teilkernschmelze im Harrisburg-Reaktor in den folgenden Stunden. Harrisburg schürte die weltweite Angst vor den Folgen der neuen und gefährlichen Technologie, Atomkraft. Der Unfall warf aber eben auch Fragen auf zur Zuverlässigkeit von menschlicher Arbeitsleistung während der Nacht und riefen damit die neuen Erkenntnisse von Körperzeitforschung und Schlafforschung auf. Denn dieser Unfall passierte just in der Zeit in der Nacht, an dem die Leistungskurve, die Temperaturkurve der meisten Individuen eben einen Tiefpunkt erreicht, nämlich zwischen 2 und 6 Uhr morgens. Das ist, habe ich aus einer Broschüre der Gewerkschaften genommen, die also ganz viel mit dieser Kurve arbeiten, die genau das zeigt. Wir haben am Vormittag im Leistungshoch, dann ein kleines Tief am Mittag, dann nachmittags nochmal ein Leistungshoch und in der Nacht ist die Leistungsfähigkeit um -48% reduziert, so steht's da. Eine Inversion des Rhythmus, Sie erinnern sich, Toulouse und Piron hatten behauptet, dass sich der Rhythmus von Nachtarbeitern umdreht, wenn sie nachts arbeiten. Das ist so einfach nicht, weil die meisten Nachtarbeiterinnen und Nachtarbeiter in einer Gesellschaft leben, die auf Tag eingestellt ist. Sie schwanken zwischen 2 Zeiten und eigentlich kommt es nie so weit, dass ihre innere Uhr oder ihr Körperrhythmus sich tatsächlich umstellt. Eine Woche Nachtarbeit heißt, der Körperrhythmus hat sich gerade angepasst, dann geht man in die nächste Schicht und dann wird alles wieder umgestellt. Unabhängig davon muss man tagsüber einkaufen, tagsüber sich um die Familie kümmern, abends ist die Zeit für Soziales, für Essen. Also man kommt aus diesem Zeitmuster der Gesellschaft nicht raus. Und das führt dazu, dass bei den meisten Nachtarbeiterinnen und Nachtarbeitern die innere Uhr auf Tagsarbeit und Nachtschlaf eingerichtet ist, während sie aber nach der äußeren Uhr genau andersrum arbeiten müssen. Und gerade in der Gesellschaft in den 60er, 70er Jahren, in der der Anteil von Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeitern ständig steigt, wurde das Nachdenken über die innere Uhr damit immer wichtiger. Wie so ein Alltag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch Familien aussah, die in Nachtschicht arbeiten, das möchte ich jetzt an einem kooperativen Projekt zeigen, was ganz spannend ist, aus den 1980er Jahren. Die Idee des Projektes, oder das ist ein ganz, ganz klassisches Projekt aus dem Programm Humanisierung des Arbeitslebens in der Zeit. Es ging also darum, Arbeit menschlicher zu gestalten, Arbeit gesünder zu gestalten, Arbeit sozialer zu gestalten. Und die große Frage war, kann man und wie kann man das eigentlich bei Nachtarbeit organisieren oder versuchen. Und dieses Projekt ist ein Projekt, an dem Wissenschaftler teilgenommen haben, Schlafforscher, aber auch Künstlerinnen und Künstler und eben die Familien von Stahlarbeitern im Ruhrgebiet. Also ein ganz, ganz klassischer Beruf mit regelmäßiger Nachtschicht. Und die Familien haben im Rahmen dieses Projektes, und das ist mir wichtig, die Wissenschaftler und auch die Künstlerinnen und Künstler in ihr Zuhause gelassen und an ihr Bett gelassen. Denn es ging darum, wie eigentlich geschlafen werden kann, wenn denn die Arbeit nachts stattfindet. Es gibt also Fotos von der Wohnung und es gibt eine Zeichnung, die zeige ich Ihnen gleich noch genauer, eine Zeichnung davon, wie diese Wohnung genutzt wird am Tag und in der Nacht. Und es gibt eben Interviews mit der Frau, mit dem Sohn und mit dem Nachtarbeiter. Und sie beschreiben sehr, sehr eindrucksvoll, wie sich ihr Alltag verändert, wenn der Vater auf Nachtschicht geht. Er kommt also morgens nach Hause, dann legt er sich erstmal ins Ehebett, also ins Schlafzimmer. Trotzdem müssen jetzt alle leise sein. Das Telefon steht eigentlich im Flur. Das wird an so einer langen Schnur dann ins Wohnzimmer gebracht. Dann wird ein Kissen draufgelegt, falls es klingelt, damit man es auf keinen Fall hört. Der Sohn hat zwar einen Schlüssel, aber die Mutter lässt immer die Tür auf, damit er auf keinen Fall Lärm macht mit dem Schlüssel im Schloss, wenn er nach Hause kommt. Der Sohn selbst kommt nach Hause, sitzt dann in seinem Zimmer und kann da entweder Schulaufgaben machen oder mit Kopfhörern Musik hören oder Fernsehen. Alles andere geht nicht. Also er kann auch keine Freunde zu Besuch bekommen. Er kann eben nicht telefonieren in dieser Zeit. Also das Leben ist sehr, sehr eingeschränkt in der Wohnung. Der Vater schläft 3 bis 4 Stunden im Schlafzimmer und dann kann er nicht mehr schlafen. Nebendran ist eine Schule, die Straße ist laut, schläft sehr, sehr unruhig. Dann wechselt er ins Wohnzimmer und legt sich dahin. Das heißt, im Wohnzimmer kann jetzt auch niemand mehr sein. Da schläft ja der Vater. Die Frau geht also in die Küche und kann dann den Rest des Tages in der Küche zubringen. Und all das spielt sich ab um eine Diele herum, die von der Familie als absolute Tabuzone beschrieben wird. Also möglichst überhaupt nicht, überhaupt erst in den Flur gehen, sondern möglichst da bleiben, wo man ist. Die Mutter in der Küche und der Sohn im Zimmer. Schichtarbeiter und ihre Familien leben für die Zeit oder die Phasen der Nachtarbeit damit in einer Art Subkultur, so beschreiben es Forscher der Saar-Universität 1979, die man fast schon als eine Art Apartheid beschreiben könnte. Also wirklich abgeschlossen von jeglichen sozialen Kontakten, die sie eben nicht pflegen können in dieser Zeit. Hinzu kommt aber eben, dass Nachtarbeit und auch das dauernde Leben gegen die äußere und vor allem aber auch gegen die innere Uhr Nachtarbeiter körperlich Angriff. Also Nacht- und Schichtarbeiter konnten nie und in keiner Studie ausreichend und gut schlafen und waren damit erheblichen körperlichen Belastungen ausgesetzt. Sie hatten ein erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen beispielsweise, für Magenprobleme, für Nervosität. Also es gibt wirklich körperliche Folgen dieser Nachtarbeit. Und deswegen stellen die Dortmunder Schichtarbeiterfamilien, als sie gebeten werden, eine kleine Ausstellung zu diesem Thema zu machen, in die Mitte ihrer Ausstellung ein Bett. Und sie sagen, das Bett ist das Problem unseres Lebens. Und sie beschreiben dieses Bett als ein Bett, das nicht auf dem Boden steht, sondern eine schiefe Ebene bildet. Ein Bett, in dem man keine Ruhe findet. Das Leben gegen die Uhr macht also Nacht- und Schichtarbeit zu einer erwachsenen Herausforderung. Und Gesellschaft und Arbeitswelt mussten neue Wege entwickeln, dieses Leben zu organisieren, abzusichern, aber eben auch humaner zu machen, zu humanisieren. Das zumindest war die Hoffnung der 70er und 80er Jahre. Aber so eine Humanisierung, und das ist eben das Interessante dran, muss sich nicht nur um externe Regeln für Arbeitszeit, um Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsintensität kümmern. Sie muss sich jetzt auch um das Privatleben der Menschen kümmern, um ihr Bett. Also die Leute lassen die Wissenschaftler und Künstler in den intimsten Raum ihrer Wohnung. Und sie muss sich auch mit den inneren Körperrhythmen beschäftigen. Es tickt also die innere Uhr dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer passend. Und auf diese Weise dringt Arbeitswelt auf eine ganz, ganz neue Art ins Privatleben und auch in den individuellen Körper ein. Sie schreibt also sich als Körperzeit in jede Zelle und muss eben im Körper reguliert, vermessen und auch optimiert werden. Und zum Abschluss möchte ich Sie jetzt mitnehmen in die 1990er Jahre und Ihnen noch ein Beispiel vorstellen dafür. Die Chronohygiene, das habe ich eben vergessen zu sagen, also der Begriff, der entwickelt wird für diese Form von Vermessungsmethoden oder Erkundungsmethoden, die sich um Körperrhythmen, individuelle Rhythmen, Lebensrhythmen im Alltag kümmern, heißt Chronohygiene. Also eine Hygiene, Arbeitshygiene der Zeit. Das ist ein Begriff, den ich sehr, sehr passend finde. Und um Ihnen zu zeigen, wie so eine Chronohygiene dann umgesetzt wird oder in welchen Situationen sie umgesetzt wird, möchte ich Sie jetzt noch mitnehmen in die Zeit des Zweiten Golfkriegs 1990, 1991 an den Persischen Golf beziehungsweise auch aufs Land zu den Landstreitkräften. Während der Kampfhandlungen kam es nämlich immer wieder, vor allem aber zu einer Gelegenheit zu sogenanntem Friendly Fire. Und ein großer Vorfall fand statt, als zwei Kampffahrzeuge, es war ein Platoon von Panzerkampffahrzeugen, die an der rechten Flanke ihrer Einheit standen, zwei Fahrzeuge auf der linken Seite ihrer Einheit zerschossen haben. Also haben ihre eigenen Leute angegriffen und auch zwei Panzerfahrzeuge vernichtet. Sie hätten ganz einfach, haben sie gesagt, was gesehen, vor sich gesehen und dann nach der offiziell antrainierten Devise gehandelt. If it's in front of us, it dies. Dieses Desaster, so sagt dann wenige Zeit später der Sozialpsychiater und Schlafexperte George Belenky, dieses Desaster und auch andere Fälle von Friendly Fire hätten verhindert werden können, wenn sein Sleep Management System damals schon in Kraft gewesen wäre und funktioniert hätte. Das System, das Sleep Management System, so Belenky, hätte die Kommandeure nämlich vorgewarnt. In den Fahrzeugen, das hatte sich rausgestellt, saßen nämlich zum Zeitpunkt dieses Vorfalls Soldaten, die schon seit über 48 Stunden im Einsatz gewesen waren und nach eigenen Aussagen einfach todmüde waren. Die haben was gesehen, die haben geschossen, mehr konnten sie nicht mehr in dieser Situation. Belenkys Sleep Management System sollte nun Soldatinnen und Soldaten Wissen an die Hand geben, wie sie ihren Schlaf und ihren Körperrhythmus schützen und stabilisieren könnten, sollte aber auch ein System entwickeln, was Körperfunktionen und Körperrhythmen kleinteilig überwachen konnte. Ein erster Schritt auf dem Weg war das sogenannte Sleep Management Manual. Das war also ein 1994 herausgegebenes Heftchen, das den Soldaten erklärte, wie eigentlich eine innere Uhr funktioniert und ihnen auch erklärte, dass es unterschiedliche individuelle Schlaftypen gibt, dass aber das große Problem von Zeitverschiebung, von Jetlag eben genau das ist. Wenn man sich falsch verhält, dann liegt man nachts wach und muss morgens, wenn man arbeiten muss, schläft man ein. Das ist also ein typisches Problem, was vor allem Soldaten in der Kommunikation hatten, aber vor allem auch Piloten, die zum Beispiel neu an einen Einsatzort gebracht worden waren, die noch Jetlag hatten. Das ist ein Riesenproblem, mit dem die Navy also jetzt umgehen muss und die Air Force. Und sie versuchen das mit diesem Sleep Management Manual. Die Soldaten sollten also darauf achten, wann sie ihrem Körper welche Zeitnachrichten schickten. Also wann aß man, wann trinkt man was, wann nimmt man seine Pillen, auch die gibt's. Also wann nimmt man Wachmacherpillen, wann nimmt man Schlafpillen, wann geht man abends aus, wann geht man abends eher nicht aus, was macht man, wenn man nachts wach liegt, aber eigentlich schlafen muss. Dafür hatte dieses Manual Antworten und es hat eben auch in relativ drastischen Bildern gezeigt, was passiert, wenn man sich da nicht dran hält. Das große Problem, ich habe es eben schon gesagt, sind Piloten, die hochkonzentriert sein müssen, um die technisch komplexen Flugzeuge überhaupt fliegen zu können. Sie erinnern sich vielleicht noch, es gab den sogenannten Starfighter. Das war ein Flugzeug mit nur einer Antriebsdüse. Es gab relativ viele Unfälle mit dem Starfighter, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, mit relativ vielen Toten auch. Das war zum Beispiel so eine Maschine, die brauchte unglaublich viel technisches Know-how, aber eben auch Aufmerksamkeit, damit man sie fliegen konnte. Das ist ein technisches Objekt, um das herum dann eben Schlaf- und Rhythmusforschung auch entwickelt wird. Last but not least sah aber das Sleep Management System der US Army eben nicht nur Aufklärung vor, also lernen, wie denn der eigene Körper eigentlich tickt, sondern es sollte auch ein sogenanntes Monitoring System einführen, den sogenannten Warfighter Status Monitor. Der Warfighter Status Monitor sollte ein Armband sein, was Soldatinnen und Soldaten am Handgelenk tragen, was stetig Temperatur misst, Pulsschlag misst, Bewegung misst und dann damit den Kommandeuren in der Zentrale anzeigt, dieser Soldat, diese Soldatin ist gerade noch einsatzfähig oder muss eben dringend ins Bett und schlafen. Das ist die Idee gewesen, die George Belenky und ein ganzes Team in den 1990er Jahren entwickelt haben. Und vielleicht kommt Ihnen die Idee dieses Warfighter Status Monitors auch aus einem ganz anderen Kontext bekannt vor. Die Technologie dieses Systems tragen heute viele im Alltag mit sich rum, am Handgelenk, als Apple Watch, als Oura-Ring, als App auf ihrem Smartphone. Also genau diese Idee. Wir haben ein Gadget, was unsere Körperfunktionen dauerhaft überwacht und misst und in dem Falle zwar nicht dem Kommandeur unserer Armeeeinheit, aber uns selber zumindest signalisiert, ob wir einsatzfähig sind, ob wir schlafen müssen, ob wir gut schlafen, ob wir mehr schlafen müssen. Ich komme zum Fazit. 1973 beklagte die US-amerikanische Psychologin Gay Lussie in ihrem Bestseller Körperrhythmen, dass die Bedeutung der inneren Uhr noch immer ignoriert werde. Zitat: Wir Menschen bewegen uns zumeist von Tag zu Tag in einem abgemessenen Zeitzirkel. Sklaven der Uhr an der Wand handeln wir wie Schlafwandler in tiefer Trance. Der Uhr in uns sind wir uns nicht bewusst. Wir haben den Kontakt mit ihr verloren und sie vergessen. Dabei sei der Mensch doch, so Lussie, aus Zeit ebenso gemacht wie aus Fleisch und Knochen. Seit Lussies Buch hat die Uhr in uns stetig an Bedeutung gewonnen. Sie ist heute zumindest in der deutschen und der US-amerikanischen Öffentlichkeit durchaus sehr präsent, dauerhaft präsent. Die Erkenntnis, dass der Lauf der Uhr verantwortlich ist für Körperfunktionen, vor allem für einen guten und gesunden Schlaf, aber eben auch für Verdauung beispielsweise, auch für psychische Gesundheit, wird in tausenden Ratgebern und auf unzähligen Internetseiten verbreitet. Das Konzept der biologischen Uhr hat sich damit im Laufe des 20. Jahrhunderts als Erklärungsmodell, aber auch als Richtschnur für die Einteilung von Arbeit und Ruhe, für die Messung und Aufzeichnung oder ja, die Orientierung für Gesundheit und Lebensglück etabliert. Lussie träumte 1973 wohl davon, dass die Besinnung auf die innere Uhr den Menschen aus der Herrschaft der Uhr an der Wand befreien und zum Bewusstsein seiner selbst zurückführen könnte. Diese Erwartung hat sich auf den ersten Blick, würde ich sagen, nicht erfüllt. Im Gegenteil könnte man argumentieren, dass das neue Konzept von den Rhythmen des Körpers auch einen neuen Druck zur Selbstbeobachtung und auch zur Selbstoptimierung mit sich bringt. Denn mit der inneren Uhr hat sich eben die entscheidende, die kontrollierende Instanz im Laufe des 20. Jahrhunderts in das Individuum selbst verlagert. Mit dieser Einschreibung in den Körper wuchs auch die Verantwortung, die der Einzelne für seine Gesundheit und auch für sein Funktionieren trägt. Nicht nur US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten tragen eben einen Monitor mit sich rum, sondern auch sehr, sehr viele Menschen, die ihr Leben verbessern, gesünder, vielleicht auch glücklicher machen möchten. Die ständige Überwachung des inneren Tickens hat sich also auch in den Alltag eingeschlichen. Wird also vielleicht unser Salmler vom Beginn in der mexikanischen Höhle gerade und erst vor diesem Hintergrund zeitlos glücklich? Und doch, vielleicht liegt auch ein Stückchen Widerständigkeit und Befreiung in der neuen Aufmerksamkeit für den Schlaf und für die Körperzeiten. Denn die innere Uhr eröffnet nicht nur Spielräume für dauernde Optimierung, sie verweist eben auch auf die Grenzen von Verwertungsideologie. Ihr Ticken, vor allem das von ihr bestimmte Bedürfnis nach Schlafen, nach Ruhe, ist und bleibt eine Maximalschranke für den Arbeitstag, Maximalschranke auch für soziales Leben, für Feiern, für Aktivität. Zwar blühen im 21. Jahrhundert die Fantasien vom optimierten Rhythmus, vom optimierten Schlaf, gleichzeitig ist aber in den letzten Jahrzehnten eben auch die Angst vor Schlaflosigkeit, also vor dem Verlust des Schlafs, gestiegen. Neues Wissen führt also auch dazu, dass Schlaf- und Rhythmusstörungen überhaupt erst als Krankheit wahrgenommen werden können und wahrgenommen werden müssen. Wenn der Mensch nicht richtig schläft, wird auf seine innere Uhr keine Rücksicht genommen, so wird er eben krank und entzieht sich auch damit der Optimierungslogik. Oder, und das wäre noch viel befreiender, wir nutzen das neue Wissen, um ganz selbstbewusst Freiräume zu schaffen für individuelle Rhythmen, fürs Schlafen, fürs Träumen und damit vielleicht auch immer mal wieder und immer mal öfter, um zeitlos glücklich sein zu können und einfach nur uns hinzudämmern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die Diskussion.
Zeitlos glücklich wie der Höhlensalmler. In meinen Ohren klingt das ziemlich gut. Hanna Ahlheim habt ihr gehört, Zeithistorikerin aus Gießen mit einem Vortrag über die Geschichte der Vermessung von Zeit und Schlaf. Ja, und jetzt kommt der versprochene Tipp. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch noch mehr mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen, dann hört hier mal rein in den Podcast über Schlafen von unseren Kolleginnen von Deutschlandfunk Nova. Die Wissenschaftsjournalistin Ilka Knicke und die Schlafforscherin Christine Blume, die sprechen dort jede Woche übers Schlafen, warum wir träumen, ob Snoosen nun gut oder schlecht ist, was eigentlich bei einer Schlafparalyse passiert oder warum wir eigentlich in den verschiedenen Schlafphasen schlafen. Ja, und die innere Uhr, die ist dann natürlich auch ein Thema. In jeder Folge gehen die beiden einer konkreten Frage nach und räumen nebenbei auch noch mit Schlafmythen auf. Also ein richtig spannender Podcast für alle, die sich ja bis jetzt kaum Gedanken über ihren Schlaf gemacht haben oder vielleicht auch ganz viel. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, neue Folgen, die gibt es immer dienstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Hier war's das jetzt für heute. Wenn ihr Radio hört, kommen unsere nächsten beiden Folgen am kommenden Sonntag um 6 und um 7 am Abend. Und wenn ihr podcastet, dann immer donnerstags und freitags um 18 Uhr. Ja, und auf unserer Homepage findet ihr viele spannende Vorträge aus allen möglichen Fachbereichen. Ich bin Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.